Wenn Alpinen ihnen vertraut, wer sind wir, dass wir es nicht machen? Sind wir mal ganz ehrlich. Na,
Alpine deswegen macht schon ziemlich viel Hackmack.
Hast du auch wieder recht. Wir waren auch direkt dabei, als es darum ging, an Gasly und Ocon die Fahrerpaarung schlecht zu reden. Und wir hatten recht.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show von Zandvoort. Es gibt viele Themen, über die wir heute reden müssen, Perke. Das Wochenende hat mich ehrlicherweise ein wenig enttäuscht, aber nichtsdestotrotz, let's not waste any time. Wir starten direkt rein.
Ja, wir starten rein. Du sagst es, enttäuschend war das Rennwochenende auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel erwartet von der Strecke, weil wir wissen, es ist nicht so einfach, da zu überholen. Die Strecke ist an Stellen auf jeden Fall ziemlich eng. Es ist nicht die beste Strecke, wenn man pure Rennaction sehen will, aber dass man auch ohne unfassbar viele Überholmanöver ein gutes Rennen produzieren kann, haben wir vor der Sommerpause schon erlebt. Ich erinnere mich an Spa, wo es, meine ich, auch nicht so todesviele Überholmanöver waren, aber das Rennen von der Spannung gelebt hat und am Ende gab es diesen Höhepunkt. In Zandvoort gab es gar nichts. So, ich kann es niemandem verübeln, der während dem Rennen einfach nur auf Twitter rumgescrollt ist oder irgendwas am Handy gemacht hat oder eingeschlafen ist oder was auch immer. Ich kann es niemandem verübeln, denn wirklich spannend fand ich es auch nicht und viel gab das Rennen nicht her. Deswegen freue ich mich, dass wir an diesem Wochenende jetzt direkt wieder das nächste Rennen haben, wo es mehr Action geben sollte. Aber da sind wir ja noch nicht, da reden wir Donnerstag drüber, über Zandvoort, über Monza, über Zandvoort reden Zandvoort, wir genau jetzt.
Einfach Doubleheader in Zandvoort.
Nee, bitte nicht, bitte alles, aber nicht das. Nee,
jetzt ja, wenn es anfängt zu regnen, so wie letztes Jahr, habe ich auch kein Problem damit. Also dann war es interessant, das Rennen.
Dann war das Rennen letztes Jahr war unfassbar gut, aber ein normales Rennen in Zandvoort wird nie ein unfassbar spannendes Rennen sein. Das muss man ja einfach mal so sagen.
Ja.
Ja, finde ich gut.
Sehr schön. Dann lassen wir mal 2021 so im Raum stehen. Das war nämlich auch ein sehr interessantes Rennen, aber so sei es. Perke, ich würde sagen, schauen wir uns erstmal an, wie es überhaupt alles zustande gekommen ist an dem Wochenende. Fangen wir vielleicht bei dem ersten richtigen Highlight, was einem so vielleicht im Kopf geblieben ist, an. Ich würde da nämlich mal ganz klar als erstes FP3 rausnehmen, wo wir Logan Sargeant, Logan Sargeant hat das Auto halt richtig in die Wand geballert, ne? Also Millionenschaden wahrscheinlich wieder verursacht mit dem Ding und da gibt es jetzt ein bisschen Kontroverse drum und ich glaube, das wird auch heute einer unserer Hauptdiskussionspunkte in dieser Episode. Wahrscheinlich liegt unser Fokus auch mehr auf den Gerüchten als auf dem eigentlichen Es halt einfach mehr Kontroverse aktuell gibt als Highlights vom Rennen.
Absolut. Also erstmal, was ist passiert? Logan Sargeant in FP3 ist einfach aufs Gras gekommen, hat auf dem Gras ein bisschen Gas gegeben dann oder wahrscheinlich nicht nur ein bisschen, wenn du nur ein bisschen Gas gibst, fliegst du nicht so ab, aber auf dem Gras Gas gegeben, dann hat das Auto gemacht, was es will, ist komplett in die Wand gebrettert, das war basically ein Totalschaden, kann man so sagen, das Auto hat angefangen zu brennen, da ging alles schief, Sargeant ging es immerhin gut, das ist das Gute an diesem Unfall, Sargeant ging es gut, der konnte ordentlich aussteigen.
Aber zum Beispiel Williams hat ja sogar ein Teamstatement noch abgegeben, dass man überhaupt erstmal gucken muss, wie groß der Schaden tatsächlich ist am Auto, Qualifying konnte man nicht teilnehmen, am Sonntag ging es dann wieder. Aber bei Williams war man sich echt unsicher, ob da wirklich nicht noch größere Probleme entstanden sind. Ich meine, sind wir mal ehrlich, hätten sie am Qualifying teilgenommen, hätte eh nichts gebracht, das Auto war eh illegal. Also daher, wir haben es ja bei Albon gesehen, Albon wurde im Nachhinein disqualifiziert, da hat eh die Hütte gebrannt. Aber nichtsdestotrotz, Sargeant konnte am Qualifying nicht teilnehmen, weil der Mann das Auto so richtig, richtig weggeworfen hat.
Ja, und nach diesem Unfall haben natürlich wieder Spekulationen begonnen. Logan Sargeant, ist er noch der Richtige? Am Saisonende wird er eh ersetzt durch Carlos Sainz. Würde ich sagen, ist ein minimales Upgrade. Also das kann man an Williams Stelle schon machen, so einen Sargeant mit einem Sainz austauschen. Aber da wurden natürlich die Stimmen groß. Ey, Sargeant, den kannst du eigentlich nicht bis zum Ende der Saison fahren lassen. Und jetzt werden die Stimmen sehr laut und es kommt mir sehr real vor, dass man bei Williams wirklich überlegt, Logan Sargeant jetzt vor Monza tatsächlich noch rauszuwerfen, dass er nicht mal das nächste Rennen jetzt am kommenden Wochenende mitfährt, sondern dass er ersetzt wird. Und das fände ich schon hart für Logan Sargeant, wenn du schon gesagt bekommst, ja, nächstes Jahr fährst du nicht mehr mit, was eigentlich schon immer klar war. Aber nächstes Jahr bist du raus, gönn dir noch das letzte halbe Jahr, fahr so gut du kannst. Du bekommst jetzt die Sommerpause, Mental Reset, das wird schon. Im ersten Rennen nach der Sommerpause schmeißt du das Auto weg und du fliegst. Es ist irgendwo verdient, aber es ist schon bitter.
Ja, es ist bitter, klar, vor allem wenn man bedenkt, dass es so der Traum von jedem ist, so in der Formel 1 zu sein. Und da willst du ja auch nicht nur für ein Jahr da mal sein oder für zwei, sondern willst ja wirklich dauerhaft dann da sein. Aber klar, auf der anderen Seite, die Leistung stimmt kein bisschen. Er hat das Auto oft genug jetzt weggeschmissen diese Saison. Und Williams ist ein Team, was gerade im Umbruch sein will. Und da braucht man einfach Performance, da braucht man einfach Leute, die auch abliefern. Und ich glaube auch, wenn du diese Saison noch einigermaßen retten willst, ich meine, es lief ja jetzt schon nicht gut so die erste Saisonhälfte, sage ich mal. Man fährt jetzt schon unter den Erwartungen eigentlich. Dann braucht man jetzt einfach auch einen zweiten Fahrer neben Albon, der natürlich auch mal was hinbekommt. No front. und da steht jetzt natürlich im Raum, dass falls Logan Sargeant in Imola, wollte ich jetzt schon sagen, in Monza ersetzt werden sollte. Das
gleiches Land, passt schon.
stehen zwei Fahrer im Raum. Der erste wäre Liam Lawson von V-Carb Red Bull, dass man ihn da reinsetzt, aber auch da gibt es einen kleinen Haken, nämlich Perka Stug vorhin mir nämlich erzählt, dass man Liam Lawson wohl nicht länger als bis zur Herbstpause abgeben will.
Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Ich habe das gehört. Ich weiß, ich kann auch nicht mehr sagen, wo ich das gehört habe. Es kann bei Sky Deutschland während dem Rennen gewesen sein. Es kann auf irgendwo gewesen sein. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Ich habe versucht, danach nochmal zu suchen. Ich habe keine andere Quelle gefunden, die das bestätigt. Ich habe wiederum andere Quellen gesehen, die gesagt haben, man ist bereit, ihn auszuleihen bis Saisonende. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Es würde Sinn ergeben, wenn man sagt, ey, Lawson bis zur Herbstpause und dann brauchen wir ihn vielleicht selbst. Es würde Sinn ergeben, aber es würde auch Sinn ergeben, wenn man sich jetzt so committet zu Perez und Ricardo, wie man es jetzt in der Sommerpause eigentlich schon getan hat, dass man sagt, ja, ey, komm, bis zum Saisonende einfach einen Sitz für Lawson passt, dann greift er nächste Saison komplett an. Also ich weiß nicht, was ich da glauben soll, ob er jetzt nur bis zur Herbstpause freigegeben wäre oder bis zum Saisonende. Ich weiß es nicht. Für mich persönlich kann ich jetzt direkt sagen, Lawson wäre die beste Option für Williams, aber Lawson ist, glaube ich, nicht die Option, mit der Williams gehen wird.
Genau. Es gibt nämlich noch einen zweiten Kandidaten und den können sich vielleicht einige schon denken, nämlich kommt da die Mercedes-Connection mit Toto Wolff wieder ins Spiel, nämlich der Reservefahrer bei Mercedes, Mick Schumacher, könnte allem Anschein nach wohl, falls Logan Sargeant rausgeschmissen wird, vor Saisonende wohl den Sitz bei Williams einnehmen. Zu einem Fahrer, der eigentlich für mich ein Kandidat gewesen wäre, kommen wir dann noch, aber der ist ja jetzt schon durch einen Leak von Toto Wolff confirmed bei einem Team. Deshalb Mick Schumacher ist wahrscheinlich die realistischste Option, die Logan Sargeant ersetzen könnte. Und das, finde ich, wäre absolut, absolut wichtig und wirklich kritisch für Mick Schumacher, weil du musst bedenken, wenn er jetzt dieses letzte halbe Vierteljahr im Williams abliefert, er reinkommt und wirklich Leistung zeigt, das heißt mit Albon auf einem Level ist, dann macht der Mann einfach einen riesen, riesen Schritt in Richtung Audi-Sitz. Weil dann sieht Audi, ey, es ist nicht nur die Leistung von damals, es ist nicht nur der junge Mick, sondern er zeigt auch tatsächlich Leistung und zeigt, dass er es kann. Und ich glaube, das ist das, was Audi wahrscheinlich noch überzeugen könnte, Mick Schumacher neben Nico Hülkenberg unter Vertrag zu nehmen.
Auf jeden Fall, es wäre eine Win-Win-Situation für alle Parteien. Williams bekommt einen Fahrer, der hungrig ist, der es allen zeigen will, dass er es kann, eben wegen diesem Audi-Sitz. Und Mick Schumacher bekommt die Chance, sich nochmal zu zeigen für diesen Audi-Sitz. Audi wiederum sieht, wie einer ihrer Kandidaten, vielleicht ein Top-Kandidat, vielleicht aktuell nicht, ich weiß es nicht, die sehen, wie sich einer ihrer Kandidaten auf jeden Fall aktuell in der Formel 1 schlägt. Mick Schumacher wäre für alle Parteien eine Win-Win-Win-Situation, wirklich für alle Beteiligten. Der Fahrer, den du angesprochen hast, dessen Namen du noch nicht nennen willst, da hat Toto Wolff wohl auch schon gesagt, ihn wollen wir nicht ein halbes Jahr zu Williams geben. Das heißt, der wurde auch schon ausgeschlossen öffentlich. Aber für mich wäre, also wie gesagt, ich bleib dabei, ich würde lieben Lawson nehmen. Einfach, wenn du jetzt schnell eine Hilfe brauchst, würde ich ihn eher nehmen als Mick Schumacher. Aber für Mick Schumacher wäre es für alle, also bei Lawson wäre es auch für alle Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation. So ist nicht. Das ist bei beiden, du kannst dich zwischen den beiden eigentlich nicht falsch entscheiden, weil beide Fahrer haben was zu beweisen. Beide Fahrer wollen sich einem Team zeigen, das Team, was sie abgibt, beziehungsweise dann noch ein anderes Team halt bei Mick Schumacher, gibt ja Mercedes McLaren ab. Irgendein Team in der Formel 1 findest du, was sich dann für diese Leistung besonders interessiert und Williams bekommt eine Soforthilfe. Also mit beiden Fahrern kannst du nichts falsch machen. Ich bin gespannt, wer es wird, wenn es jemand wird, wenn Logan Sargeant wirklich rausgeworfen wird, aber du kannst nichts falsch machen in der aktuellen Lage bei Williams, glaube ich.
Ja, das ist halt so noch die Sache aktuell, wenn Logan Sargeant rausgeworfen geworfen wird. Und Perkel, da hast du ja auch gesagt, das ist so die große Sorge bei uns heute, weil wir haben ja diesen altbekannten Fluch, dass wenn wir aufnehmen am Montag, wir meistens um, keine Ahnung, eine Viertel, eine halbe, lass es eine Stunde sein, irgendwelche großen Breaking News verpassen. Es ist uns schon viel zu oft passiert und jetzt ist die Sorge so ein bisschen da. Wir nehmen jetzt 11.51 Uhr auf, dass, keine Ahnung, 13 Uhr auf einmal die Nachricht kommt, Logan Sargent und Williams trennen sich. Das, Perkel, wäre natürlich mal wieder perfekt. Das wäre natürlich wieder perfekt fürs Klischee. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht der Fall ist und
ich
wir in
mir
Ruhe
gut vorstellen.
Darüber reden können.
Weil wenn du die Entscheidung triffst, Long Sargent rauszuwerfen, dann musst du das jetzt machen. Du kannst nicht warten, weil Freitag beginnt das nächste Rennwochenende, beziehungsweise Donnerstag schon mit dem Media Day. Das heißt, du musst spätestens morgen musst du handeln, damit der Fahrer ein ordentliches Hit-Feeding bekommt, damit er auch einen ordentlichen Sitz irgendwie noch bekommt. Damit er sich vorbereiten kann, schon mal mental und alles. Also eigentlich musst du heute allerspätestens morgen handeln, wenn du es machen willst, wenn vor Monza, weil Monza ist ja historisch gesehen auch eigentlich eine Strecke, die dem Williams liegen sollte mit dem ganzen Topspeed. Das heißt, da willst du eigentlich Fahrer haben, die das Potenzial voll ausnutzen können. Sargent ist es nicht. Es würde nur Sinn ergeben, wenn heute spätestens morgen die News kommt. Gestern bei Sky Deutschland kam auch noch eine andere Überlegung, wen man für ein halbes Jahr reinsetzt, kann ich direkt sagen, finde ich Quatsch, die Überlegung. Du wirst von der noch gar nichts gehört haben, weil du ja nicht Sky Deutschland guckst.
Das ist richtig.
Aber die haben eine andere Überlegung gebracht. Wie gesagt, Warnung, ich finde die vollkommenen Quatsch. Warum, da wurde die Frage gestellt, warum setzt man bei Williams nicht einfach einen aus der eigenen Akademie rein, der aktuell Formel 2 fährt? Und da finde ich, du brauchst jetzt für ein halbes Jahr brauchst du jetzt keinen Formel 2-Fahrer reinsetzen. Du brauchst jetzt eine Soforthilfe. Natürlich hast du gute Formel 2-Fahrer. Du hast gute Fahrer in der Akademie. Du hast Colapinto, du hast Zach O'Sullivan. Das sind wirklich richtig, richtig gute Fahrer. Versteht mich nicht falsch. Irgendwann kannst du sie sicherlich in die Formel 1 holen. Aber wenn du für ein halbes Jahr eine Soforthilfe brauchst, dann holst du doch keinen Rookie aus der Formel 2, der noch nie richtig Formel 1 gefahren ist. Also die Idee fand ich komplett hirnrissig. Fand ich richtig einfach nur Schwachsinn. Wird nicht passieren. Aber ich wollte es mal angesprochen haben, damit wir die Namen auch gehört haben.
Vor allem, jetzt musst du bedenken, Perke. O'Sullivan, du hast so viele Namen da unten noch. Grundsätzlich Formel 2, dann Williams Academy. Bedenk jetzt mal so, rückblickend betrachtet, Logan Sargent war nicht schlecht in der Formel 2.
Das ist richtig.
Wer garantiert denn eigentlich, dass wenn du jetzt einen gut fahrenden Formel 2-Fahrer hochholst, er nicht genau wie Logan Sargent endet? Wir haben es gesehen, Sargent war gut in der Formel 2, aber wir haben auch gesehen, dass er in der Formel 1 nicht funktioniert, genau wie Nicholas Latifi. Latifi war auch ein guter Fahrer in der Formel 2, aber hat auch in der Formel 1 nicht funktioniert. Das ist immer so die Sache. Wir sagen immer in der Formel 2, es sind richtig, richtig gute Fahrer, aber dabei wissen wir gar nicht, wie sie auf Formel 1 Standard wirklich funktionieren. Und wir haben es mit Latifi gesehen, wir haben es mit jetzt Logan Sargent gesehen. Nur weil sie gut in der Formel 2 sind, müssen sie noch lange nicht gut auch in der Formel 1 sein. Und da, finde ich, hat Williams auch so ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil die immer irgendwie die Leute kriegen, die dann als zweiter Fahrer irgendwie sich als nicht so gut erweisen. Aber
der letzte gute Griff war George Russell.
Ja, der letzte gute Griff war George Russell, definitiv. Oder halt, wenn man Alex Albon betrachtet mit der Rückholung ein Team. Aber ja, an sich, auch wenn man jetzt mal weiter zurückblickt, Nyck de Vries war ja dann auch bei Williams, das hat geklappt.
Er ist ja auch nur ein Rennen
da
gefahren.
Ist ein Rennen gefahren, das war rein zufällig sogar Monza.
Das war Monza, genau.
Das hat gut geklappt, aber wenn du dir dann zum Beispiel bei AlphaTauri das Ding anguckst, da hat es ja auch gar nicht gut geklappt für de Vries.
Und der wurde Weltmeister.
Und Formel-E-Weltmeister noch dazu.
Richtig, also wie gesagt, du brauchst eine Soforthilfe, keinen Fahrer, der sich, also als Rookie musst du dich halt auch mindestens ein halbes Jahr auch an die Formel 1 gewöhnen. Das halbe Jahr hat Williams überhaupt nicht, weil, wie gesagt, die Fahrerpaarung für nächstes Jahr steht schon. Man braucht nur eine Überbrückung für dieses halbe Jahr, bis Carlos Sainz eben kommt. Deswegen totaler Quatsch. Du brauchst Mick Schumacher oder Liam Lawson. Ich glaube, es wird Mick Schumacher. Davon würde ich Stand jetzt ausgehen, weil auch diese Connection Toto Wolff oder Mercedes Williams, Toto Wolff, James Vowles, die Connection ist zu groß. Dafür hat Toto Wolff jetzt auch schon wieder zu offensiv gesagt, dass er sehen möchte, dass Mick Schumacher im Williams sitzt. Es wird, glaube ich, passieren, dass wir in Monza allerspätestens im Rennen danach sehen wir Mick Schumacher im Williams.
Gut, also ich sag mal so, wenn wir es jetzt nicht vor Monza sehen, also wenn
sehen
man wirklich jetzt sagt, man gibt Sargent
oder
in Monza
noch
die Chance, weil es eine Strecke ist, die dem Williams vielleicht liegt, dann glaube ich, wird es, wenn dann, nach der Herbstpause werden, ist mein Guess.
Und das wäre dann der 20. Oktober, das Rennen, und das wäre dann Kota. Das wäre dann in den USA. Ja, warum nicht? Aber ich gehe davon aus, dass wir einen Monza-Mick sehen. M. Williams.
Das oh, würde Perke, ich sehe es schon kommen. Wir sind fertig mit der Aufnahme und dann kommt dieses Here we go.
Ich check währenddessen gerade die ganze Zeit. Ich check die ganze okay. Zeit Twitter währenddessen. Okay. Ich bin die Perfekt. Ganze Zeit auf Twitter unterwegs.
Dann, ich habe es schon angesprochen gehabt, weil wir gerade bei Williams waren. Alex Albon Qualifying, er wurde disqualifiziert wegen einem illegalen Floor, war zu breit. Der Floor haben sie dann mit Sandpapier, hat James Vowles bei F1 TV dann gesagt im Anschluss, haben sie mit Sandpapier wohl dann abgetragen, dann die Dicke. Das waren wirklich letztendlich ganz, ganz wenige Millimeter, die da wirklich gefehlt haben, dass es drinne gewesen wäre, hat man dann einfach abgetragen und dann ging das. Aber er war nicht der Einzige mit einer Strafe, denn auch Lewis Hamilton hat noch eine 3-Platz-Grid-Strafe bekommen, weil er Sergio Perez impeded hat. Also auf gut Deutsch, er hat im Weg gestanden. und wurde deshalb nach hinten versetzt. Übrigens, Perke, also meine Prediction mit Hamilton Pole und Hamilton Win lief nicht so gut.
Nee, das lief überhaupt nicht gut. Ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt. Ich kann verstehen, warum Hamilton die Strafe bekommen hat, weil er stand halt wirklich schon Perez mächtig im Weg. Ich habe sogar die offizielle Begründung der Rennpolizei, wie sie hier genannt wird, von den Stewards, habe ich mir herausgesucht. Der Fahrer von Wagen 44, also Hamilton, der sich auf einer Auslaufrunde befand, wurde vom Team informiert, dass sich Wagen 11, also Perez, auf einer schnellen Runde nähert, bla bla bla. Als Wagen 11 eintraf, war Wagen 44 jedoch bereits in Kurve 9 eingefahren und bewegte sich im Ausgang von Kurve 9 zurück auf die Ideallinie, wodurch er Wagen 11 eindeutig behinderte. Und das trotz angemessener Warnung durch das Team. Und deswegen 3-Platz-Grid-Strafe, eigentlich die normale Strafe für so ein Vergehen, sag ich mal. Ich glaube, da müssen wir auch nicht zu viel drüber reden. Passt die Strafe. Waren ja am Ende nur 2 Plätze durch Albon. Ist ja alles gut.
Richtig, aber wir müssen natürlich auch noch anmerken, bei Hamilton war es nicht nur die 3-Platz-Grid-Strafe, die ein bisschen enttäuschend war. Nein, nein, nein. Auch bei Carlos Sainz gab es was ein bisschen enttäuschend war. Nämlich, dass beide Fahrer nur das Q2 erreicht haben und nicht ins Q3 geschafft haben.
Ja, die sahen nicht so ewig schnell aus. Generell fand ich, der Ferrari sah nicht wirklich schnell aus im Qualifying. Kann man ja auch ich einfach mal sagen.
Ich weiß nicht, wie Leclerc den auf P3 gehievt hat. Ne? Also das ist eigentlich so ein Traktor gewesen dieses Wochenende.
Im Rennen sah der Ferrari ganz gut aus. Im Qualifying war ja ein Leclerc auch nur auf 6 am Ende.
Hast du das Zitat von Leclerc gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Also Leclerc hat gesagt, es war eine gute Runde. Aber es fehlt im Endeffekt einfach alles, sodass wir 9 Zehntel hinterher sind.
Ja, ja, bei Ferrari fehlt gerade sehr viel, muss man ganz ehrlich sagen. Bei Ferrari fehlt gerade sehr viel. Der Ferrari sah einfach nicht gut aus, deswegen, dass ein Sainz mal in Q2 ausscheidet mit dem Auto. Da will ich gar nicht zu viel reininterpretieren, das passiert. Wenn das Auto einfach nicht gut ist, ist okay. Hamilton hat mich viel mehr überrascht, dass er es nicht geschafft hat. Vor allem, wenn man hier auch wieder seinen Teamkollegen auf P4 sieht. Hamilton kein gutes Qualifying gehabt, aber auch da will ich nicht zu viel reininterpretieren. Auch das passiert einfach mal. Du hast einfach mal einen schlechten Tag und deswegen den schlechten Tag hatte Hamilton da. Juckt am Ende, juckt.
So, kommen wir dazu, zu dem wahrscheinlich Mann des Wochenendes, Lando Norris. Qualifying sehr stark, Rennstart eher weniger stark. Ich habe mir auch wirklich gedacht, als er da an den Start rangerollt ist, ne? Ich dachte mir so, es gibt keinen Weg, wie der Mann diesen gefühlt 150 Meter Run bis zur ersten Kurve überhaupt verkacken kann. Es gibt keinen Weg. Und dann gehen die Lichter aus. Und ich denke mir nur so, fuck, Verstappen ist gut weggekommen. Ne? Lando Norris sieht irgendwie ein bisschen langsam aus. Und dann geht er wirklich vorbei und er verliert wieder in Turn 1 rein den Start. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der Mann ist so beschissen schlecht in Starts, was das angeht.
Das ist krass. Aber erinnert mich ein bisschen an mich in den Formel 1 Spielen. So am Start geht gar nichts.
Da sagst du was. Aber nichtsdestotrotz, dieser McLaren-Perke, er ist ein freaking Rocket Ship. Also das ist komplett krank. Mich hat es überhaupt gewundert, dass Max Verstappen Lando Norris so lange dann doch hinter sich halten konnte. Am Ende, die Winning Margin war über 20 Sekunden.
22,9 waren es.
Wir halten nur mal ganz kurz fest, dass Red Bull in seinen dominanten Tagen selbst das nicht oft geschafft hat und teilweise nur bei 10 Sekunden oder irgendwas war. Also dieses Auto ist komplett krank. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, der McLaren ist im Folgen nicht so stark, wie in freier Luft zu fahren. Wenn der McLaren hinter einem Auto ist, wie man ja eben gesehen hat, wie Norris hinter Verstappen war oder Oscar Piastri, welcher wirklich das ganze Rennen hardstuck hinter Russell größtenteils war und dann Leclerc, wenn man das mal betrachtet, ist mir aufgefallen, dass der McLaren wirklich nicht gut performt in dem Aspekt und seine volle Pace nicht entfalten kann. Als Lando Norris dann zum Beispiel vorbeigegangen ist an Max Verstappen, der hat pro Runde einfach auf einmal 7/8 Zehntel rausgehauen, schneller als Verstappen. Das war komplett krank. Und das ist einfach so eine Sache, wo ich natürlich auch denke, das erinnert mich ein bisschen an Mercedes 2018, 2019 so in dem Dreh, da war es auch so, wenn der hinterhergefahren ist, der Mercedes, hat der auf einmal nicht mehr gut funktioniert, sondern das ist so ein Auto gewesen, das fährt vorne raus. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass diese Saison, die ja bis jetzt echt spannend war, nicht mehr so spannend wird.
Das kann gut sein, vor allem haben wir jetzt noch das Glück, sage ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal Glück, dass Lando Norris seine Starts nicht in den Griff bekommt und deswegen irgendwie in die Lage auf jeden Fall kommt, hinter irgendjemanden hinterherfahren zu müssen. Jetzt überleg mal, Lando Norris könnte starten, wenn er von Runde 1 an einfach vorne wegfahren würde. Ich will nicht wissen, wie das ist, vor allem, weil man jetzt hört, McLaren hat schon die nächsten großen Upgrades in der Pipeline. Klar, Red Bull auch, aber Red Bull brauchst du ja auch ganz dringend, weil am Ende war Verstappen auch nur nicht mal mehr 3 Sekunden vor Leclerc, muss man auch sagen. Verstappen, Chapeau, dass er es mit dem Red Bull auf P2 geschafft hat, das muss man auf jeden Fall sagen, aber wenn man die Red Bull Standards anlegt, ist das ja gar nichts, was Red Bull zurzeit macht, aber darüber reden wir ja schon seit Wochen, wenn nicht sogar schon seit Monaten. Für mich nochmal ein Beweis der Stärke von McLaren war die letzte Runde des Rennens.
Einfach fastest lap.
Auf harten, alten harten Reifen, Lando Norris nochmal die schnellste Runde fährt. Und das war nochmal der Beweis für mich, ey, der hätte die ganze Zeit noch schneller gekonnt, wenn er gewollt hätte. Musste er aber halt nicht, weil er eh schon 22 Sekunden vorne war. Dann haut er in der letzten Runde nochmal die schnellste Runde raus. Und jetzt weiß man, alle spätestens jetzt weiß man, das ist scary, was dieser McLaren kann. Und wenn es nicht dieses Jahr die WM wird, also die Konstrukteurs-WM wird es auf jeden Fall, dass man jetzt nur noch knapp 30 Punkte hinter Red Bull, die hat man, nee, spätestens in Baku hat man die überholt. Sage ich jetzt einfach mal, und das ist in 2 Rennen. Aber wenn es dieses Jahr nichts mit der Fahrer-WM wird, dann wird es nächstes Jahr umso heißer. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn die Entwicklung bei McLaren so weitergeht, nächstes Jahr haben wir noch keine Reglementänderungen, die kommen erst 26, dass wir eine sehr langweilige McLaren-Saison vor uns haben könnten, was aber natürlich weniger langweilig ist dadurch, dass es McLaren ist. Dadurch, dass einfach mal wieder ein komplett neues Team ist, werden die letzten Jahre immer Mercedes oder Red Bull. Deswegen ist es irgendwie okay, wenn man mal eine etwas langweiligere McLaren-Saison hat. Aber ich bin dann auch froh, wenn neue Reglements kommen, 26.
Also ich glaube, McLaren hat ein bisschen Pech, dass eben 26 direkt dann neue Reglements kommen, weil das alles durchwürfeln wird. Ich glaube übrigens auch nicht, dass McLaren dieses Jahr die Fahrer-WM noch holen wird. Weil das Ding ist, ich hatte es dir ja schon geschrieben gehabt, jetzt mal fastest Lap-Point, den nehmen wir mal raus, weil den könnte sich Red Bull im Notfall mit Perez noch sichern, falls es darauf ankommt. Ist Lando Norris rein rechnerisch nicht mehr in der Lage, die WM zu gewinnen, wenn er jedes Rennen gewinnt und Verstappen jedes Rennen Zweiter wird. Lando Norris wird nicht jedes Rennen von jetzt an gewinnen, fangen wir mal damit an, und Verstappen wird auch nicht jedes Rennen Zweiter werden. Aber rein rechnerisch, wenn es immer so perfekt ausgeht, selbst dann könnte Lando Norris diese WM nicht mehr gewinnen, weil einfach Verstappen einen Vorsprung von 71 Punkten hat und es nicht reichen würde, was Lando Norris da gut machen würde in 9 Rennen.
Also ich glaube, wir werden es noch enger sehen dieses Jahr. Lando Norris wird sukzessive rankommen, sukzessive den Vorsprung wegknabbern, sage ich einfach mal. Ob es dann am Ende reicht, bin ich auch skeptisch, weil Lando Norris dafür in der ersten Saisonhälfte seit Miami, wo man eigentlich ab Miami das stärkste Auto war, da hat er einfach zu wenig performt, zu wenig Siege geholt. Er hätte mehr Siege in der ersten Saisonhälfte gebraucht. Ich glaube auch nicht richtig dran. Ich glaube daran, dass es nochmal spannender wird. Ich glaube, dass es knapp wird. Ich glaube, dass der Abstand am Ende nicht mehr als 20 Punkte sein wird.
Bin ich auch so.
Der wird nicht mehr als 20 Punkte sein. Aber ob es für den WM-Titel reicht, glaube ich nicht. Das Gute für Lando Norris ist, dass er dann quasi jetzt dieses Jahr die Erfahrung gemacht hat, wie es irgendwie ist in einem WM-Kampf. Weil jeder sagt natürlich, Lando Norris ist im WM-Kampf. Er ist es eigentlich auch. Lando Norris ist eigentlich in diesem WM-Kampf jetzt mal beiseite, wie realistisch es am Ende ist, dass das wirklich wird. Das ist, glaube ich, das Positive für ihn. Wenn es am Ende wirklich so knapp wird und er die WM so knapp, sage ich mal, verliert, dann hat er nächstes Jahr die Erfahrung, wie es war in einem WM-Kampf. Und er macht die nächstes Jahr, wenn man vielleicht von Beginn an das beste Auto ist, macht er die Erfahrung nicht zum ersten Mal und wird dadurch nervöser oder so, sondern auch dann hat er die Erfahrung gemacht, weiß, wie er damit umzugehen hat. Und deswegen glaube ich wirklich, Lando Norris und McLaren wird richtig, richtig gefährlich nächstes Jahr.
Weißt du, was ich, also ich gönne Lando Norris diesen WM-Titel wirklich. Ich fände es cool, wenn er es hinkriegt. Aber weißt du, wem ich es gar nicht gönne und was mich richtig abfuckt daran, dass McLaren aktuell richtig gewinnt?
Zac Brown?
Ja, wirklich, ich kann diesen Mann nicht ausstehen. Er ist so unsympathisch. Er geht mir richtig auf den Sack jedes Mal, wenn McLaren gewinnt. Aber so sei es, ist meine. er hat immerhin groß dazu beigetragen, dass McLaren jetzt wieder gewinnt und alles. Aber ich finde diesen Mann so unfassbar unsympathisch.
Ja, so wirklich mögen tue ich ihn jetzt auch nicht. Aber generell.
Immerhin McLaren, hat er kein Christian Horney-Drama gehabt, wa?
Das ist richtig. Und generell ist McLaren ja immer noch, finde ich, ein sehr, sehr sympathisches Team. Was aber auch witzig war, dieses Rennwochenende. Wir haben ja auch schon oft drüber geredet. Die Fahrer und das Auto von McLaren sind Weltklasse, sind somit die besten, wenn nicht das Beste, was die Formel 1 gerade zu bieten hat. Das Team dahinter, ist es das wirklich? Weiß ich nicht. Und da gab es wieder eine Stelle, wo ich schmunzeln musste. Da war Lando Norris, das war noch relativ Anfang am Rennen, da war Lando Norris so 2 Sekunden hinter Verstappen ungefähr. Und da wurde Lando Norris doch wirklich am Teamradio gefragt, gegen wen man denn jetzt fährt. So, Lando, was denkst du, gegen wen fahren wir jetzt? So, das war die Frage, die mir Lando Norris gestellt hat, während er 2 Sekunden hinter dem ersten war. Das fand ich, ich musste lachen. Ich fand es faszinierend, dass man dem Fahrer dann so eine Frage stellt, wenn du 2 Sekunden hinter dem Führenden bist. Aber hey, McLaren wird da schon irgendwie einen Plan haben. Offensichtlich fährt man gegen Max Verstappen, offensichtlich will man das Rennen gewinnen, aber der Renningenieur von Norris, der wusste das scheinbar nicht so.
Ja, ich glaube, 22 Sekunden Margin war dann doch recht knapp. Ich glaube, da musste man erstmal nachfragen, gegen wen man denn das Rennen fährt oder ob man hier in seiner eigenen Liga unterwegs ist, aber es sei dahingestellt. Fun Fact, es war ja nicht das Einzige, was dann passiert ist, sondern Lando Norris hat es nicht gereicht, auf dem niederländischen Grund und Boden zu gewinnen. Nein, er musste natürlich auch noch den Funkspruch von Max Verstappen klauen.
Simply lovely. Das fand ich auch gut, als ich das gehört habe. Wir haben auch schon auf Insta 1-2 DMs bekommen. Ey, Lando Norris, das ist so unsympathisch, dass er es macht. Und soll ich dazu mal meine ehrliche Meinung einfach sagen?
Hau raus.
Ich finde es nicht unsympathisch. Ich finde es nicht schlimm, dass er es gemacht hat, weil wir wissen auch, Lando Norris, Max Verstappen sind gute Freunde. Ich wette mit dir. Ich wette um alles, was ich habe. Max Verstappen wird das hören. Vielleicht nicht direkt nach dem Rennen, ja. Aber vielleicht, wenn er es heute sieht, wird er es sehen und lachen, weil er es witzig findet, dass Lando Norris das macht. Ich finde, da sollte man nicht zu viel reininterpretieren. Norris hat das wahrscheinlich einfach aus Witz gemacht, weil er es witzig fand in dem Moment. Max Verstappen wird es witzig finden. Vielleicht nicht direkt nach dem Rennen. Obwohl, bei Max Verstappen, glaube ich, dem ist alles so scheißegal. Der fand das auch direkt nach dem Rennen witzig. Ich glaube, da sollte man nicht zu viel reininterpretieren. Da sollte man jetzt nicht sagen, Norris ist deswegen unsympathisch, weil er Max Verstappens Funkspruch macht, nachdem man den Niederlanden gewinnt. Finde ich Quatsch. Einfach kleines witziges Ding. Das sind zwei Freunde. Zwei Freunde ziehen sich gegenseitig auch mal auf. Passt schon.
Ja, das ist so, wie wenn ich Perke einfach immer aus keinem Grund der Welt beleidige. Finde ich ja auch lustig. Perke findet es in dem Moment auch nicht lustig, aber im Nachhinein.
Irgendwann. Wo ich gerade gesagt habe, Max Verstappen scheißt mittlerweile auf alles. Der wurde ja, das hast du bestimmt auch gesehen, bei der Pressekonferenz am Donnerstag, wurde er gefragt, weil das ja sein 200. Rennen tatsächlich war. Ey, 200 Rennen, was ist, machst du nochmal 200? Und nicht, die Frage war noch nicht mal fertig und Max Verstappen hat schon Nein gesagt. Die Frage war noch nicht mal fertig gestellt. Max Verstappen hat direkt gesagt, nee, nochmal 200 Rennen, auf gar keinen Fall mache ich die. Und er hat gesagt, boah, ja, wir sind schon über der Hälfte meiner Formel 1-Karriere, sind wir auf jeden Fall schon.
Gab es da nicht auch diesen einen Atzen letztens, irgendwie Kyle, wie hieß denn der Atze? Der Kyle gesagt hat, dass er besser ist als Max Verstappen.
Ach, so ein Nesca-Indycar.
Ja.
Irgendjemand hat gesagt, dass er besser ist als Max Verstappen, ja. Das auf jeden Fall.
Weiß nicht mehr, wie der heißt, der Atze, aber.
Aber auf jeden Fall hat jemand gesagt, er ist ein besserer Fahrer als Max Verstappen. Er ist halt Indycar, Nesca.
Naja, er selbst hat gesagt, er ist besser als Max Verstappen. Und er würde den Floor mit ihm so nach dem Motto wipen.
Ja, und also wird nicht passieren, aber ist egal.
Und was ich so funny daran fand, er hat so richtig auf Front, aggressive Basis so gesagt, er ist 10.000 Mal besser als Verstappen. Und Verstappen hat einfach gesagt, ey, cool, dass er das denkt. Ja, soll er denken. Kann auch gut sein, jeder fährt ja andere Sachen, weißt du? So, viele sagen immer, Verstappen ist nicht reif und ist nicht mature. Aber dann siehst du solche Aussagen von irgendwelchen anderen Leuten und Verstappens Antwort könnte nicht entspannter und gechillter auf sowas sein, weißt du?
Ja, ich glaube, Max Verstappen ist abseits der Rennstrecke so eine entspannte Person. Und je länger er in der Formel 1 ist, desto entspannter ist er, was man auch alles in den Interviews sieht. Ich finde Max Verstappen super sympathisch. Viele sagen natürlich, Max Verstappen ist unfassbar unsympathisch, aber ich mag ihn unfassbar gern. Als Person, als Fahrer auch. Ich manchmal over the top, auch wenn das mittlerweile sehr, 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 sehr viel weniger geworden ist. Aber früher hat man immer gesagt, wo sind die richtigen Rennfahrer? So, wo sind die Schumachers, wo sind die Sennas, wo sind sie geblieben? Dann kommt Max Verstappen und dann ist es auch niemandem recht. So, aber das ist eine andere Sache.
So ein bisschen verweichlicht so, ne?
Das ist die alte Diskussion. Ich mag ihn sehr als Fahrer. Er ist gereift. Ich mag ihn sehr als Person. Jedenfalls das, was man in den Interviews sieht, was man in Livestream-Ausschnitten immer sieht. Ich mag ihn. Ist bestimmt ein Top-5-Fahrer für mich, von der Sympathie her, wenn nicht sogar Top-3. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Eine Sache, die ich noch zu Norris sagen möchte. Wusstest du, dass für beide Lando Norris-Sieger in Miami und jetzt in Zandvoort es genau das gleiche Podium war? Er auf 1, Max Verstappen auf 2, Charles Leclerc auf 3. War auch in Miami so.
Wusste ich nicht, aber finde ich funny, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja. Aber das zeigt auch, dass Leclerc unfassbar konstant in einem eher semi-guten Auto ist.
Nicht ohne Grund mein Fahrer der ersten Saisonhälfte gewesen.
Ja,
nicht
ja,
ohne
ja. Grund. So, Perke, lass uns aber das Rennen jetzt mal abhaken. So krass war das Rennen jetzt nicht, dass wir hier so lange darüber reden. Lass uns lieber mal auf noch eine News, die während des Wochenendes verkündet wurde, draufschauen, nämlich bei Alpine. Jack Doohan, der Mann, wurde jetzt endlich confirmed. Es war eine Frage der Zeit, sind wir ehrlich. Spätestens nachdem Flavio Briatore zu Alpine zurückgekommen ist, war eigentlich klar, ey, die Chancen stehen extremst gut für Jack Doohan und eher gegen Mick Schumacher, weil ja auch Bruno Famin sehr Schumacher-affin war. Und als der Mann dann weg war, wurde es halt eher ein wenig knapp für Mick. Deshalb Jack Doohan confirmed bei Alpine für 2025. Finde ich cool, ein zweiter Australier. Ein dritter sogar, wenn ich. Ein dritter Australier ist jetzt im Grid. Das ist ja crazy. Aber nein, wahrscheinlich
Jahr werden 2025 wir trotzdem nur zwei im Grid haben.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wahrscheinlich trotzdem nur zwei Fahrer nächstes Jahr im Grid, die aus Australien kommen.
Ja, er hat es auch verdient. Er hat eine gute Karriere hinter sich.
Hat er das?
Weil ich gucke gerade nämlich parallel.
Weil, ich versuche hier rumzuscrollen. Soweit ich weiß, sind seine Junior Racing Series,
wir haben ja
also
mal
Formel 2, Formel 3 und alles darunter nicht.
Ich habe ja mal eine Fahrervorstellung von ihm auf Twitter gemacht, das call ich gerade rum, weil ich da ja auch die Ergebnisse irgendwie aufgelistet habe. Also Formel 4, erste Saison wurde er Fünfter.
Das ist schon mal mediocre.
2019, asiatische Formel 3, Zweiter in der Fahrerwertung. 2020, FIA Formel 3, konnte er nicht überzeugen, habe ich das Ergebnis lieber gar nicht dazu geschrieben. Okay.
Okay.
2021 hat er mit seinem Team die Konstrukteurs-WM gewonnen.
Wie viel
habe ich auch das Einzelergebnis nicht hinzugeschrieben.
Okay,
war
also
auch nicht das Beste.
So gut.
In diesem Jahr ist er auch schon zweimal Formel 2 gefahren, bla bla bla. 2022 Formel 2 und Red Bull Academy damals tatsächlich. Er war davor Red Bull Academy, 22 ist er in die Alpine Academy gewechselt, so. In seiner ersten Formel-2-Saison wurde er Sechster. Okay für eine erste Formel-2-Saison. Und dann in seiner letzten Formel-2-Saison wurde er Dritter. Also Dritter nur hinter Pocher und Vesti. Also es ist eine okay Junior-Karriere.
Aber das heißt, der Mann hat nichts wirklich Großes gewonnen.
Titel hat er nicht gewonnen, außer den einen Konstrukteurstitel. Aber es ist jetzt auch keine Junior-Karriere, wo ich sage, das ist unfassbar schlecht. Also es ist eine gute Karriere. Er hat immer so in der Formel 2, hat er beide Jahre 3 Rennen gewonnen. Ist okay. Also
ja,
ich gebe ihm
no
die Chance
joke.
Sicherlich.
Die Chance hat er sich verdient, keine Frage. Aber trotzdem, er ist, wenn man sich mal die anderen Junioren anguckt, die jetzt in der Formel 1 fahren, der ist nicht auf dem Level.
Nein, Überflieger ist er auf keinen Fall. Aber
und dann guck dir mal an, wer noch auf der Seitenlinie steht. Ein Theo Pocher, Formel 2 World Champion, Mick Schumacher Formel 2 World Champion, Felipe Drugovic Formel 2 World Champion. Kurios,
ja,
oder?
Das ist richtig. Also, er war jetzt kein Überflieger, aber wer sind wir, dass wir sagen, ey, er ist nicht der Richtige? Ich gebe ihm die Chance, wenn Alpine in ihn vertraut, wer sind wir, dass wir es nicht machen? Sind wir mal ganz ehrlich.
Na, Alpine deswegen macht schon ziemlich viel Hack-Mack.
Hast du auch wieder recht. Wir waren auch direkt dabei, als es darum ging, an Gasly und Ocon die Fahrerpaarung schlecht zu reden, und wir hatten recht.
Ich vertraue
Oliver Oakes, weil das, was ich von ihm alles gelesen habe, ist sehr vielversprechend als Teamchef. Doohan kennt das Team, er war Reservefahrer, er ist seit 2022 Junior da. Er war vorher Red Bull Junior, das heißt, auch andere Teams haben große Stücke auf ihn gehalten. Ich bin gespannt, was er macht. Er hat ja scheinbar, so wie es aussieht, auch nur diesen Einjahresvertrag unterschrieben. Nirgends,
ja, ich wollte gerade sagen, ne? Es war nur ein One-Year-Contract.
Nirgends hieß es irgendwas mit Multi-Year-Contract oder 2 Jahre oder so. Es wurde überall geschrieben 2025 Doohan. Mehr, nicht weniger. Das heißt, man geht kein großes Risiko ein. Das ist das letzte Jahr vor den Reglementänderungen. Man scheint eh nicht das beste Auto zu haben. Jetzt Duan da reinzusetzen für ein Jahr, das ist gar kein Risiko. Wenn er funktioniert, cool. Wenn er nicht funktioniert, kannst du ihn gratis wieder wegfeuern. Das ist einfach gar kein Risiko bei Alpine und deswegen finde ich das keine schlechte Entscheidung, zumal sich einfach keine richtig krassen Alternativen jetzt aufgedrängt haben.
Ja, das ist doch ein Konsens, mit dem ich übereinstimmen kann, Perke.
Das ist doch sehr schön.
So, dann Perke, lass uns jetzt endlich zu dem Thema kommen, was jetzt hier eigentlich schon die ganze Zeit im Raum steht. Es ist passiert, Toto Wolff hat geleakt bei der Pressekonferenz, dass Kimi Antonelli für Mercedes fahren wird und es wird, wie es wahrscheinlich alle schon gewusst haben, zu 99,999% in Monza bekannt gegeben werden jetzt.
Richtig, er hat nämlich gesagt, ich zitiere, both of our drivers will have the full support for the team of the team in 2025. I want everything to go well. George and Kimi next year. Und das Kimi ist ihm da so ein bisschen rausgerutscht, weil offiziell ist Kimi Antonelli bis dahin ja noch nicht gewesen. Es wurde immer gesagt, in Monza soll er verkündet werden. Ist natürlich besonders cool, weil Antonelli ist Italiener. Wenn er in Italien announced wird, ist das für alle cool. Jetzt wurde er aus Versehen schon in den Niederlanden announced. Wird wahrscheinlich offiziell trotzdem erst in Monza gemacht. Aber wir können jetzt sehr stark davon ausgehen, dass wir Kimi Antonelli nächstes Jahr in der Formel 1 sehen werden. In Monza wird Kimi Antonelli auch direkt das erste freie Training für Mercedes fahren, im Auto von Lewis Hamilton. Das heißt, er wird announced und sitzt direkt im Auto. Das passt ja auch, also es passt alles. Kimi Antonelli fährt nächstes Jahr für Mercedes fertig.
Ja, es ist und wir haben ein auch schon langes, offenes Geheimnis gewesen.
Richtig.
Genau.
Wir haben
und jetzt wird es endlich Zeit, gesagt, dass es passiert. Ich bleibe immer noch kritisch dem Move gegenüber. Ich lasse mich gern eines Besseren überzeugen, aber man wird an meiner Meinung jetzt erstmal nichts ändern können, dass ich es für falsch halte. Zeigt mir die Leistung und dann nehme ich meine Meinung auch sehr schnell zurück. Aber für mich ist es zu früh. Für mich wäre ein Jahr zwischengeparkt besser gewesen. Und man hätte, glaube ich, auch mit Carlos Sainz zum Beispiel eine bessere Alternative als Kimi Antonelli gehabt. Weil ich einfach der Meinung bin, dass Antonelli nicht so schnell in dieses Auto, in das Team reinfinden wird für ein Jahr, wie es ein Carlos Sainz getan hätte. Und ich glaube auch, dass du mit einem Carlos Sainz wahrscheinlich bessere Leistungen bekommen hättest. Aber wiederum, Mercedes, Toto Wolff, die haben die ganzen Testdaten, die haben die ganzen Sachen. Was weiß ich, who am I to judge Toto Wolff? I have it printed out, würde Toto jetzt sagen, the data. aber nichtsdestotrotz. Perge, wir schauen einfach, was wird nächste Saison und dann werden wir sehen, ob Antonelli funktioniert oder nicht. So, absolut. Dann lass uns noch schnell auf die F1 Academy Ergebnisse gucken. Die war ja auch dieses Wochenende. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe nicht eine Session geguckt.
Ich auch nicht, aber dafür haben wir die Ergebnisse hier. Und das erste Rennen hat, wer wohl gewonnen? Überraschung, Abby Pulling hat mal wieder ein Rennen gewonnen. Das ist ja, also die gewinnt ja alles da, gefühlt. Naja, vielleicht hätte Alpine ja auch sie reinstellen können. Ist ja immer ein Alpines Fahrerin in der F1 Academy.
Hätte sie ja auch Sophia Flörsch nehmen können, wa?
Nee, ich glaube, Abby Pulling ist schon ein bisschen besser.
Du weißt aber schon, dass die F1 Academy rein faktisch
das
quasi
ist
eine
mir
Formel
bewusst.
4 ist.
Das ist mir bewusst. Aber ich würd gern wissen, wie Sophia Flörsch in der F1 Academy abschneiden würde.
Das würd ich glaube sogar ehrlicherweise gut. Ich glaube sogar gut.
Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Aber Abby Pulling gewonnen. Damit jetzt insgesamt, weil ich spoilere, sie hat das zweite Rennen nicht gewonnen tatsächlich. Da bin ich genauso überrascht wie jeder andere auch. Hat sie insgesamt 5 von 8 Rennen in der F1 Academy bis jetzt dieses Jahr gewonnen. Das erste Rennen hat sie gewonnen vor Marti und Voigt. Und das zweite Rennen war der zweite Sieg von Dorian Paar. Die hat gewonnen vor Voigt, die ein gutes Wochenende hatte, und Abby Pulling, die es immer noch aufs Podium geschafft hat. Das heißt, 7 von 8 Rennen haben entweder Paar oder Pulling gewonnen. Das ist schon eine Dominanz.
Aber damit ist der Championship Pulling ja jetzt eh schon durch, oder? Damit ist Abby Pulling doch eh schon Champion.
Das weiß ich gar nicht, weil wir haben noch 3 Rennwochenenden, also noch 6 Rennen. Ich weiß nicht, ob das schon durch ist. Ich glaube nicht. Weil wenn Paar jetzt noch alle gewinnt und Abby Pulling jetzt keine Punkte mehr holt, würde ich nicht sagen, dass das durch ist. Aber Abby Pulling hat 190 Punkte, Dorian Paar hat 119. Das ist schon gewaltiger Abstand, aber rein rechnerisch ist es noch nicht
möglich.
Durch.
Gut, Perke. Ich würde, by the way, für die nächste Folge vermutlich nochmal irgendwie eine Excel-Tabelle oder irgendwas machen, wo man dann so schön sehen kann, in welchen Szenarios Lando Norris gewinnen würde und in welchen Szenarien Verstappen gewinnen würde.
Na, sehr
gerne. Freu dich schon drauf. Das mache ich schon schön hinter den Kulissen.
Ich höre mir das gerne an.
So, Perke. Aber dann lass uns jetzt noch zum letzten Punkt hier kommen. Und zwar Kicktipp und F1 Fantasy. Was möchtest du gerne machen?
Mir ist es egal, was ich mache, um ehrlich zu
sein. Dann mache ich wieder Kicktip. Kicktip mache ich irgendwie jedes Mal. Irgendwie haben wir uns dran gewöhnt, dass ich Kicktip mache und du F1 Fantasy machst. Dann fangen wir mal an.
Gern.
Wochenendsieger bei Kicktip zum großen Preis der Niederlande. GGs an Julian mit 35 Punkten. Auf Platz 2 haben wir dann Max 4 mit 34 Punkten. Und dann auf 3 DarkP72 mit 33 Punkten. Insgesamt bleibt die Führung allerdings bei Nico auf Platz 1. Dann auf Platz 2 haben wir weiterhin Simon der Echte und auf 3 Fossibärchen. Auf 4 Anni und auf 5 Serjan.
Alles klar. Dann komme ich zu F1 Fantasy. Da hat dieses Rennwochenende gewonnen Peter vor Bella und Oscar. Und damit ist das insgesamt... folgendes, dann haben wir immer noch, die Top 3 ändern sich nicht in F1 Fantasy.
Kurz und knapp.
Muss ich ja gar nichts ändern. Top 3 bleiben Top 3 immer in der Gesamtwertung. Maurice vor Felix vor Leonie. Die haben sich jetzt festgefahren, auch wenn Peter jetzt auf 4 vorgerutscht, kommt nah an Leonie ran hier auf P3. Also das wird nochmal close. Es ist auch ein closes Battle um Sieg zwischen Maurice und Felix. Also ich glaube P1, P2 ist ein closes Battle und dann P3 bis P6 ist auch nochmal relativ close. Deswegen, ich bin gespannt, wie ich in 7 Tagen darüber reden werde, ob sich da irgendwas geändert haben wird.
Ja, es bleibt spannend und es wird auch natürlich ein interessanter Kampf um den Titel in F1 Fantasy und Kicktip werden bis zum Ende der Saison. Es bleibt weiterhin spannend.
Perke, hast du eigentlich einen Kicktip getippt dieses Wochenende?
Ich bedanke mich für diese wunderschöne Episode. falls euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Falls ihr noch irgendwelche Ideen, Kommentare oder sonst was zu diesem wunderschönen Wochenende hattet, dann schreibt uns auf Spotify doch einfach einen Kommentar unter der Episode und wir antworten sehr gerne drauf und reden sehr gerne mit euch. Genau, Perke, ansonsten, wir hören uns diese Woche am Donnerstag schon wieder zur nächsten Pre-Weekend-Show. Ein Träumchen ist das. Vor allem Monza, ein wunderschönes Wochenende.
Da freue ich mich wirklich drauf.
In dem Sinne, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.